Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freundinnen und Freunde, ihr lieben jungen Leute, darf ich euch heute Morgen in eine Nachtsitzung einladen? Sie soll eigentlich ohne Zeugen sein, aber wir schleichen uns hinein und hören mit. Die Szene steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Es war ein Mensch aus dem Kreise der Pharisäer, Nikodemus mit Namen, ein Mitglied des höchsten Gerichts in Jerusalem. Der kam zu Jesus in der Nacht, denn er wollte von niemand gesehen werden. Und als er von Jesus empfangen wurde, sagte er: Rabbi, wir wissen, dass du von Gott kommst und in seinem Auftrag redest, denn du redest in Vollmacht und vermagst Menschenherzen zu verwandeln. Jesus gab zur Antwort: Achte genau darauf, was ich dir sage. Wenn einer nicht von oben geboren wird, für einen Neuanfang seines ganzen Lebens, kann er nicht das Reich Gottes sehen. Verwundert fragte Nikodemus: Wie kann einer sein Leben noch einmal beginnen, wenn er alt ist? Kann ihn seine Mutter noch einmal in ihrem Leib aufnehmen und ein zweites Mal zur Welt bringen? Darauf sagte Jesus: Was ich sage, gilt: Wenn jemand in seinem Leben nicht aus Wasser und Geist neu geboren wurde, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt menschlich. Was aber aus dem Geist Gottes geboren wird, das ist Geist. Wundere dich nicht, wenn ich dir gesagt habe, du musst von oben, von Neuem geboren werden. Es gibt für den Menschen eine große Chance von Gott, das ganze Leben als Geliebter, als Geliebte zu beginnen, denn Gott ist der, der dich liebt. Und wenn du das empfängst, wird dein Leben neu. Diese Begegnung mit Jesus trifft heute am Reformationstag ins Schwarze. Denn wir alle, die wir heute zum Gottesdienst gekommen sind, glauben, dass wir in unserem Leben richtig sind. Wir sind nicht perfekt, aber es stimmt schon. Hier und da ein wenig Korrektur, aber sonst geht es schon. Wir sind ja eben Menschen. So erging es Nikodemus auch. Er war sich klar: Ich bin auf dem richtigen Weg. Er kannte doch Gott und war ausgefüllt. Es gab viel zu tun bis zur Überforderung. Aber da war auch diese quälende Leere, wenn man allein war. Das Leben fühlte sich so flaumig an. Irgendetwas fehlte. Obwohl eigentlich alles da war: Schule, Studium, Ausbildung, Beruf, Fußball, Familie, Gemeinde, viel Termine. Aber wenn man allein war, dann stellte sich ein Gefühl aus: Ich bin zwar bis zum Rand ausgefüllt, aber ich bin nicht erfüllt. Ich komme den Herausforderungen nach. Aber ich kann nicht für mich sagen, ich bin im Frieden mit mir. Ich bin ordentlich und pünktlich, zuverlässig. Und wenn alles ruhig wird, ist doch irgendetwas, das mir Wichtiges fehlt. Soll das, was ich lebe, mein Leben sein? Ist das alles, wozu ich ins Leben gekommen bin? Dann kam doch dieser Mann aus Nazareth. Was er verkündigte, traf. Er suchte junge Leute und junge Erwachsene, die noch nicht so fertig waren, die Sehnsucht haben nach erfülltem Leben. Jesus rührte diese Sehnsucht an mit seinen Worten, mit seinem Leben. Sein Verhältnis zu Gott war herzlich, liebevoll, ganz. Er betete anders. Er sah die Menschen an und wandte sich ihnen zu. Er lebte von Quellen, die ihn wirklich authentisch sein ließen. Seine Erzählungen hatten Grund und Tiefe und gingen zu Herzen. Und so schreibt Matthäus über Jesus. Als er die Menschen sah, fasste ihn ein tiefes Erbarmen. Er sah, dass viele Frauen und Männer innerlich heruntergekommen und verwahrlost waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er rief seine Jüngerinnen und Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht über die unsichtbaren Mächte, die Menschen ergreifen und verwirren und sie verderben an Leib und Seele und damit Gottes Schöpfung verderben. Aber er suchte Leute, denen er Vollmacht schenken wollte, Krankheiten zu heilen und Schuld zu vergeben. Wo kommt der her? Wer ist er? Fragten die Leute, denn sie sahen, wie er hier und da einen kranken Menschen heilte und Männern und Frauen Vergebung im Namen Gottes zusprach. Er verurteilte die Menschen nicht, sondern er brachte Gottes Erbarmen und legte dieses Erbarmen in die müden Herzen der Menschen. Kindern war er zugetan und segnete sie. Da waren aber auch einige seelisch kranke Leute, zwanghaft besetzt. Sie wurden normalerweise ausgegrenzt und man hörte einige sagen, die sind verrückt. Im Umgang mit ihnen sei vorsichtig. Andere zogen mit Verschwörungstheorien umher wegen der Römer. Sie verbreiteten Angst und hinter der vorgehaltenen Hand hörte man, im Zweifel sind sie sogar gewalttätig, das Messer steckt immer am Gürtel. Dann sahen sie, wie Jesus ohne Angst auf diese Leute zuging, mit ihnen sprach und er wagte sogar manchen die Hände aufzulegen, damit sie erlebten, wie die Krankheit, die Angst aus ihnen hinausging. Da fragte ein Nachdenklicher seine Jünger, nun sagt uns endlich, wo kommt dieser Mann her? Die Antwort kam schnell. Er kommt doch vom großen Du, von Gott, vom Urgrund des Seins, vom Schöpfer der Welt, von Jahwe, dem Gott Israels, der voll Erbarmen der Sklaverei in Ägypten ein Ende setzte, damit eine Gemeinschaft möglich werden kann, die in Freiheit miteinander umgeht, die sich um soziale Gerechtigkeit kümmert und die tolerant mit den Menschen ein Leben lebt. Nikodemus hat diese Beziehung zu Gott geahnt, wenn er in der Nacht zu Jesus sagt, deine Quellen müssen in Gott liegen. Wir staunen, was dir möglich ist und auch wie du mit Menschen umgehst. Da atmen junge Leute auf und ja, sie gehen mit dir. Sie sind sogar bereit, alles zu verlassen. Die Älteren erfahren Vertrauen und Ermutigung in ihrem Leben an der Grenze, in Krankheit und Sterben. Und was antwortet Jesus dem Nikodemus? in der Stille der Nacht? Er sagt zu ihm, weil du aufrichtig fragst, sage ich dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, von oben, wie das große Geschenk, das Gott uns machen will, egal wie alt du bist. Aber denke daran, ich nenne es zweite Geburt. Sie ist nicht aus dem Leib der Mutter, sondern vom Geist Gottes, nicht von Gott dem Schöpfer, sondern von Gott dem Neuschöpfer, der jedem ein neues Leben schenken kann, weil wir so in einer Gebrochenheit leben, dass wir oft verzweifeln an uns und manchmal auch an Gott. Aber ich möchte dir ein Leben schenken, das in Glaube, Liebe und Hoffnung dein Fundament wird. Und wenn es dir geschenkt wird, dann wirst du die Spuren Gottes in dieser Welt entdecken und staunen. Das kann mit dir geschehen. Heute Nacht, Nikodemus. Geboren werden ist ein Geschenk ganz umsonst. Du sollst dich neu empfangen. Das neue, zweite, wahre Leben wird von Gott geschenkt durch seinen Geist, seinem Wort und das Zeichen, das kommen wird. Ja, es wird die Taufe sein. Mitten im Leben gibt es einen Anfang. Du bekommst etwas von Gott, das dir wirklich sonst niemand geben kann. Es ist so wie mit der Liebe. Stell dir das so vor. Das Entscheidende ist, da ist eine, die mich liebt. Sie setzt etwas in mir in Gang, was ich bis dahin nicht kannte. Denn Liebe setzt in uns etwas frei, was keine andere Kraft vermag. Da schenkt sich ein Du und macht aus einem Menschen einen Geliebten, eine Geliebte. Das ist oftmals so überwältigend und begeisternd, dass man den Menschen im Moment nicht wiedererkennt. So viel spontane Kraft wächst in ihm. Das ganze Leben wird neu bedacht und man glaubt es kaum. Aber es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben verändern, weil sie sich verliebt haben und sogar den Ort wechseln. Im Prolog des Evangeliums nach Johannes im ersten Kapitel lesen wir die Verse 12 und 13. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen eines Menschen, sondern wirklich von Gott geboren werden. Als Geschöpf geboren, das heißt aus dem Willen eines Mannes und der Hingabe einer Frau, ist das Erste. Dann muss dir als Geschöpf etwas Neues geschenkt werden, das du dir nicht nehmen kannst. Es ist ein passives Geschehen. Etwas, was zu dir kommt. Auch deine Herkunft. Auch deine Familie vermag dir das nicht zu geben. Aber so sagt Jesus der Christus, mein Geist, meine Vollmacht, meine Kraft, meine Liebe kann dich so berühren, dass du in eine Gemeinschaft mit mir kommst, die dich trägt. Ich werde dein Mittelpunkt. Im Vertrauen zu Gott wird das Leben nun liebend gestaltet. Und mit allen Kräften des Geistes wird dir Mut geschenkt und Zuversicht. Und was auch immer kommt, ich verspreche dir, ich tröste dich. So hast du die Chance, vom Geist neu geboren zu werden und empfängst eine neue Identität. Mein Leben gehört ihm und so wird Gott Mensch. Durch mich. Das will er. Der Glaube wird konkret in der Taufe, im Abendmahl und in der Liebe und in der Hoffnung auf dem Weg bis dahin, dass er mir verspricht, was auch kommt, selbst der Tod, nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Du hast eine Zukunft, die ich dir persönlich verspreche. Darum nimmt der Glaube in der Taufe Gestalt an. Glaube und Taufe öffnen das Tor für ein Leben mit der Gemeinde, aber immer mit kritischer Solidarität. Wir werden nicht vereinnahmt. Wir bleiben im tiefsten und letzten an Gott gebunden und leben mit den Menschen. Abendmahl feiern, beim Wort bleiben, Mitarbeit verantworten, Finanzen teilen und einer trage des anderen Last in der Krankheit, im Leid, auch in der Einsamkeit der Pandemie, aber auch wenn wir schuldig werden und versagen, bleiben wir miteinander solidarisch und distanzieren uns nicht durch Verurteilen. Wir geben niemanden Preis. Das sind die christlichen Gestalten des gemeinsamen Lebens, die uns so viel bedeuten können. Unruhig auf dieser Erde wie der Wind, doch nun die Heimat in Gott. Nichts ist wichtiger in unserem Leben, als darauf zu achten, in Gott geborgen zu sein. Und darum ist das Christliche nicht zuerst nun tu was, sondern lass dir gefallen. Lass dich beschenken. Denn Gott, das ist mein Titel für Gott, ist der Liebhaber des Lebens. Es ist nicht dein Tun, das uns eventuell auch noch stolz machen könnte. Es ist das Handeln Gottes an mir, das mich zu einem neuen Leben ermächtigt. Und dazu kommt Jesus heute mir und dir entgegen. So beten wir dann zu Gott, Herr, ich bitte um deinen Geist, um das neue Leben. Du hast uns Jesus geschenkt. Seine Liebe ist verlässlich, sie ist durch den Tod gegangen. Du hast ihn auferweckt, sodass er auch von dem lebt, was du ihm geschenkt hast, wie wir auch darauf angewiesen sind, dass du uns beschenkst. So rufen wir dir zu, komm in meinem Leid zu mir und vergib mir meine Schuld und mache mich zum Leben in der Liebe fähig. Ich möchte neu geboren werden durch dein Handeln an mir. Dann gebe ich mein altes Denken auf und in Glaube und Taufe möchte ich den anderen sagen, ich folge ihm, wo auch immer. Ist die Taufe denn wirklich so wichtig, fragt jemand. Ja, sie ist das Zeichen dafür, dass mein Leben in der Liebe Gottes festgemacht ist und nicht in meiner Leistung. Und wenn ich sage, wo ist die tiefe Identität meines Lebens, dann sage ich, ich bin geliebt. Und aus dieser Liebe wächst etwas, worüber Menschen auch staunen. Denn normalerweise rechnen wir ab. Normalerweise gibt es Gedanken in uns, wenn uns jemand was tut. Wir sind oft erstaunt und erschrocken über uns selbst, was alles in uns möglich ist. Da ich von der Zusage Gottes lebe und nicht von meinem Tun, gibt es eine neue Perspektive. Glaube und Taufe legen Zeugnis ab von einem Menschen, der sich in Gott gründet. Und diese brauchen wir doch so nötig in unserer Gesellschaft. Wer in die Tischgemeinschaft geht, sucht die Gemeinschaft mit Christus und den Christinnen und Christen. Darum haben Glaube, Taufe und Abendmahl eine tiefe innere Verbindung. Es ist nicht mehr privat, was ich lebe. Ich gehe durch diesen Weg, also so wie es auch bei Jesus heißt, das Wort wird Fleisch. So kann man sagen, bei ihm ist das Wort, der Glaube, die Liebe und die Hoffnung, wird konkret im Leben der Gemeinde und im Leben dieser Welt. Warum soll das so sein? Ja, ich gehöre mit allem, was ich bin, Gott. Er hat mich mit seinem Geist neu geboren, mich beschenkt und mir die Vollmacht verliehen, in der Gemeinschaft immer wieder vergeben zu können. Liebe Schwestern und Brüder, das ist immer auch ein Stück Sterben, Kreuzesnachfolge. Mit Menschen zu leben, es ist das wunderschöne Geschenk. Es ist immer die Herausforderung, dass man auf einmal jemand etwas schuldig bleibt oder ein anderer mir. Und dann wächst uns in der Liebe das Erbarmen Gottes zu, wie in dem Gleichnis vom Schalksknecht, dass aus dem Erbarmen Gottes, aus dieser unglaublichen Menge, die ich erfahren habe, der Blick für die Schwester und für den Bruder ein liebender Blick ist. Aber es geht auch immer um Gerechtigkeit. Also, wir reden miteinander, wir sprechen miteinander. Wir sagen nicht, ach, Schwamm drüber. Nein, wir reden miteinander über das, was wir uns antun können. Darum ist dies eine Wirklichkeit des Lebens, die einfach möglich ist, weil Jesus gekommen ist. Er schenkt mir die Vollmacht, in der Gemeinschaft zu bleiben. Nur so werden Gemeinschaften auf Dauer möglich sein. Ehen, Familien, Gemeinden, alt und jung. Und manchmal auch ein gutes demokratisch-partnerschaftliches Miteinander in der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die erleben das ein Stück. Und dann geht es im Johannesevangelium, also wir gehen einen Schritt weiter, das war das erste große, dann geht es im Johannes um das Ziel der Geschichte des Mannes aus Nazareth. Johannes spricht, dass das Kreuz für ihn die Erhöhung zum Vater ist. Das heißt also, dass jemand wirklich durch den Tod geht, alles verliert, alles aufgeben muss und dass Gott zu ihm so Ja sagt, dass er sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, was Menschen mit meinem Sohn machen. Ich zeige ihnen, dass er es ist, der Rettung ist. Ich werde ihn auferwecken. Und er wird als der Gekreuzigte und Auferstandene den Menschen nachgehen bis in die Gottesdienste 2021 und wird gucken, wen er findet. Die Frauen und die Männer haben die grausame Hinrichtung am Kreuz erlebt. Alle, die zu ihm gehören, sind verwirrt, laufen weg, verstecken sich. Nur einige Frauen bleiben in der Nähe der Hinrichtungsstelle und sehen den quälenden Tod. Das war's. Soll das das Ende sein? Doch am dritten Tag ging die unglaubliche Nachricht durch Jerusalem. Jesus ist von Gott ins Leben gerufen worden. Er ist auferweckt. Er lebt. Sie sind in ihrem Versteck aus Angst. Da sehen sie Jesus in ihrer Mitte und er grüßt sie mit Shalom. Friede sei mit euch. Ich, der Lebendige, sage euch, was weiterhin gilt. Gott will seine Barmherzigkeit zu allen Menschen in allen Völkern tragen. Nun suche ich Leute, die ich senden kann. Erst werden sie beschenkt, dann dürfen sie gehen. Geht in alle Welt und bringt den Menschen Frieden. Dazu schenke ich euch den Heiligen Geist, der euch zu neuen Menschen macht und euch vor allen Dingen die Vollmacht gibt, vergeben zu können. Liebe Schwestern und Brüder, da hat das Johannesevangelium um Jesus herum die große, große Sehnsucht, dass Menschen Kraft zur Vergebung haben, die in Gemeinschaften leben. Wir wissen, wie schnell Gemeinschaften zerbrechen können, wie empfindlich wir sein können, wie weh es tut. Denn er sagt, denn ihr müsst wissen, überall, wo Menschen eine Gemeinschaft bilden, gibt es dieses Schreckliche, dass wir einander schuldig werden und bereit sind, Gemeinschaften zu zerbrechen. Die Gefahr besteht, dass das immer wieder geschieht. Darum, wer vergeben kann, ist der Größte im Reich Gottes auf Erden. Wir gehen noch einen Schritt in eine andere Richtung, um das Gleiche zu beschreiben, nämlich Paulus hat dieses Geschehen in eine andere Sprachform gefasst. Er spricht in einer juristischen Sprache, wenn er von der Rechtfertigung des Sünders durch Gott spricht. Allein aus Gnaden in Jesus Christus. Rechtfertigung vor Gott ist die Gabe des neuen Lebens, ganz umsonst geschenkt, und dieses Geschenk wird in der Heiligung des Lebens vollzogen. Luther hat unglaublich darunter gelitten, und zwar im Beichtstuhl in erster Linie, dass Menschen kamen und natürlich ihre innere Anklage, ihre Schuld loswerden wollten. Aber er lebte, sie kamen dann doch nicht mehr, weil da einer durchs Land zog und sagt, wenn das Geld im Kasten rollt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel kommt. Und er hat gesagt, die Menschen werden nicht ernst genommen in ihrer Angst, in ihrer Verlorenheit. Und man macht daraus ein Geschäft. Dann war das Sakrament eingeführt und man glaubte einfach, indem man ein Sakrament weitergibt, sei das, was Gott tut. Und die persönliche Betroffenheit eines Menschen, die Mitte ist, die Gott will, wird vernachlässigt. Glauben, lieben und hoffen müssen die Grundpfeiler des christlichen Lebens werden. Und auch Paulus betont den Geschenkcharakter neuen Lebens durch den Heiligen Geist. Aber er bittet um die Verwirklichung des neuen Lebens in der Liebe. Und liebe Schwestern und Brüder, das müssen wir uns in einer christlichen Gemeinde immer wieder sagen, wie Luther damals. Oder wie es Paulus getan hat, Jesus getan hat, in der großen Glaubenstradition Israels. Kann man durch Gesetze und Vermarktung mit Gott abrechnen? Oder geht es nur über den persönlichen Weg? Betroffen sein, in Liebe hineinzukommen, neues Leben. Paulus sieht, wie die ersten Gemeinden durch die Verkündigung des Evangeliums und durch die Kraft des Heiligen Geistes entstehen. Und es wird ihm klar, eine Gemeinde in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt hat nur eine Zukunft, wenn die Vollmacht zur Vergebung als Zeichen des neuen Lebens gelebt wird. Hier liegt das Geheimnis unserer Gemeinden. Oder wir verdorren. Darum sagen wir an diesem Reformationstag, Der Geschenkcharakter der Rechtfertigung in Christus ist das Fundament christlichen Lebens und das Fundament der christlichen Gemeinde von Glaubenden, Liebenden und Hoffenden. Und damit versucht auch Gott uns so zu verstehen, dass er sagt, wenn ich euch so beschenkte, dann habe ich damit auch eine Absicht, nämlich ich möchte, dass meine Spuren in dieser Welt sichtbar werden. Und in moderner Sprache sagen wir ja heute gern, die christliche Gemeinde tritt ein für Freiheit, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wir sind von Gott Beschenkte und sind ein Segen in dieser Welt im Horizont der Ökumene. Und Ökumene meint ja die globale Welt. Und zu diesem Geschehen gehört eben auch die Konferenz in Glasgow. Wie werden wir mit dem umgehen, was uns der Schöpfer geschenkt hat? Und wir wissen ja, dass wir Menschen in Phasen kommen können, dass wir egoistisch uns einbringen und es hinbekommen, dass wir das Schrecklichste tun, nur weil wir es wollen. Doch vergessen wir nie, Gott ist zuerst der Schenkende und die Gemeinde ein Ort, an dem jeder und jeder zuerst mit neuem Leben beschenkt werden soll. Wir bekommen von Gott immer mehr, als wir für uns selbst brauchen. Wir müssen keine Angst zu haben. Indem wir abgeben, entsteht Mangel. Wir haben immer mehr durch Gott als das, was wir weitergeben können. Dazu eine kleine Geschichte. Ein Markthändler preist Bananen an. Kilo um Kilo gehen weg. Die Leute drängen sich. Zum Schluss bleibt noch eine Riesenstaude übrig, groß wie ein Kind. Was wird sie kosten? Leute, was meint ihr? Was soll die Riesenstaude kosten? 20 Euro, 10 Euro, 5 Euro? Nein, ich gebe sie euch heute gratis, ganz umsonst. Keiner rührt sich. Wo ist der Haken? Bloß nicht blamieren. Na, will sie keiner rar haben, ruft der Händler. Sie ist doch wirklich total umsonst. Betretene Stille, da kommt ein Junge und ruft in diese Stille hinein. Doch, ich nehme sie. Die Leute machen Platz. Etwas verlegen geht der Junge vor, der Verkäufer strahlt. Junge, für dich, Geschenk, ganz umsonst. Die Leute gehen nachdenklich nach Hause. Und sie sagen miteinander, dass es sowas doch gibt. So soll es heute Morgen sein.